Mischa hat uns jetzt so ein schweres Thema aufgegeben. Und ich habe gestaunt, dass du das bei Corona ein bisschen angesetzt hast, dass das mehr geworden ist. Ich bin ein paar Jahre älter als du. Ich habe die Vor-Corona-Zeit schon bewusst erlebt. Und ich denke, Depression und Burnout, das hat es früher auch schon gegeben. Aber es hat sich schon etwas geändert. Das stimmt schon. Früher, wenn jemand, also als ich jugendlich war und jemand Depression hatte, dann hat man eigentlich gedacht, der hat etwas falsch gemacht. Die Pfeife, oder? Wie kann man nur? Und man hat ihn fast ein bisschen verurteilt. Und ich glaube, die Depressionen hatten, haben sich auch geschämt. Oder Burnout, das darf nicht sein. Und man hat sich geschämt. Heute würde ich sagen, es ist so verbreitet, dass man nicht mehr den Einzelnen muss anschauen muss, im Sinne von, wo ist der Fehler? Sondern ich glaube, in der Gesellschaft, in der wir leben, liegt ein ganz grosser Fehler, der uns immer wieder ermüdet. Wir sind in einer ermüdenden Gesellschaft. Das werde ich noch eingehen. Aber ich würde jetzt nicht so quasi distanziert sagen, ja, die Depressionen haben, die Burnout, sondern ich will eine Stufe kleiner anfangen und behaupten, dass depressive Verstimmungen, das ist etwas, das alle kennen. Und da würde ich gerne ansetzen. Depressive Verstimmung, das ist, wenn man einfach keinen Bock auf nichts mehr hat, wenn alles zu viel ist und man einfach nur noch sagt, lass mich in Ruhe, ich will meine Ruhe, ich brauche sie auch, und man das häufig verbindet mit einem Rückzug ins Zimmer, in den Wald, ins Binschen, einfach irgendwo weg von dieser Welt, ich mag es nicht mehr. Das ist eine depressive Verstimmung und das ist nicht krank, das ist eine gesunde Reaktion von der Seele, wo mir sagt, du brauchst eine Pause, dein Tank ist leer und auf das soll man hören. Ist eine gesunde Stimme, die mir sagt, hey, wenn du nicht mehr magst, du hast dich überfordert, mach eine Pause. Schau zu mir, schau zu dir. Wer kennt das leere Gefühl? Ich glaube schon alle, oder? Das ist etwas, wo die Gesellschaft uns irgendwie aufdrückt. Das ist eine Herausforderung und darum würde ich es gerne auch thematisieren. Und ich glaube auch, ihr wisst auch schon, wenn ihr so in einem Loch drin seid, wenn ihr so ankommt, dann habt ihr gewisse Sachen schon probiert, wie ihr daraus rauskommt oder wie ihr eben euch zurückzieht. Ihr kennt vielleicht den einen oder anderen Weg, um das zu bewältigen. Denn die gute Nachricht lautet, meistens kann man sich von einer depressiven Verstimmung erholen. Weil das ist irgend so eine Kraft aufkommt, die drückt einem ab. Eine Pause bringt schon viel. Es ist wie bei einem Wutanfall, das ist auch so eine Energie und die ist irgendwann mal draußen. Man besinnt sich, räumt auf und weiter geht's. Bei depressiver Verstimmung ist das meistens auch so. Man hat sich übernommen, ist vielleicht überfordert worden, hat sich selber überfordert. Und egal, ob man da erfolgreich war oder gescheitert ist bei irgendeinem Projekt, man hat über die eigenen Kräfte gelebt, sich vorausgegabt, vielleicht war man auch ein bisschen zu ehrgeizig gewesen, oder hat es unterschätzt, auf jeden Fall, die Batterie ist leer. Und nach einer gewissen Zeit kommt man wieder ins Leben zurück. Irgendwie tut sich die Batterie wieder aufleben. Dann redet man von depressiver Verstimmung, nicht von Depression. Als Jugendlicher habe ich die Verstimmungen vor allem nach Erfolgen gehabt. Und das hat mich immer verwirrt. Also wenn ich etwas erreicht habe, sei es im Sport oder in der Musik oder in der Schule, dann bin ich nachher in ein Loch gefallen. Als junger Pfarrer ist es mir so gegangen, nach einem aufwendigen Gottesdienst, ökumenisch, das ganze Dorf ist gekommen, hat allen wollen gerecht werden, riesen Aufwand, schöner Gottesdienst, die können jubeln und sagen, yeah, die Kirche im Dorf, alles gut. Ich bin nach so einem Anlass einfach abgetaucht. Und meine Strategie war, aufs Sofa liegen und Asterix lesen. Einfach wirklich nichts anderes mehr können. Wir können sagen, ja, wir können jetzt noch beten, weiss nicht was, oder? Nein, auch der Pfarrer ist in dieser Verstimmung gelandet. In dem zu viel, das man gegeben hat, das erwartet worden ist. Und das hat sich immer sehr leer angefühlt. Das ist mein Gefühl, ich bin so leer. Es ist so nichts mehr da in diesem Leben. Ich habe mich wie eine Hülle gefühlt, eine leere Hülle. Ich habe mich zurückgezogen, ich habe meine Ruhe gebraucht. Niemand hätte mir jetzt irgendetwas sagen sollen. Und irgendwann, so nach einem halben Asterix, bin ich halt wieder aufgetaucht. Also das ist so eine Verstimmung, die halt passiert ab und zu. Das ist nichts Schlechtes oder Böses. Es ist einfach eine Erkenntnis, etwa die sind meine Kräfte draussen. Die Erschöpfungen sind sicher auch ein neueres Phänomen in der Häufigkeit und auch in der Intensität. Das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt halt irgendwie schwächer geworden sind und schneller ermüdet, sondern dass wir in einer Welt leben, wo uns viel mehr auf Trab halten als früher. Viel mehr Eindrücke und Nachrichten, die zu verarbeiten sind. Das ist anders als im Urwald. Da hat man noch keine Werbetafeln überall, man hat nicht 300 Fernsehsender, man hat nicht 100'000 Möglichkeiten, die man auch unbedingt noch abchecken muss. Wir haben viel mehr Entscheidungen als früher zu fällen. Schon eine Frage, wo gehe ich in die Ferien? Viel zu viele Möglichkeiten. Das ist alles zu fällen. Ich habe mich immer gefragt. Viel mehr Ungewissheiten. Wie wird das in der Zukunft? Gibt es überhaupt eine Zukunft? Müssen wir uns für irgendetwas vorbereiten? Das ist schon so mal ein Grundstress, den wir einfach immer haben. Auch wenn das Leben normal läuft, ist so ein Grundstress immer da. Und Updates, die man machen muss, soziale Medien, neue Word-Version und so weiter. Wir sind schon ziemlich gefordert, wenn alles normal läuft. Aber irgendwie stecken wir das alle weg, weil wir müssen ja funktionieren. Aber da sind wir schon, ich würde sagen, wie auf einem dünneren Eis als auch schon. Wir sind nicht mehr so leicht unterwegs. Wir sind immer wieder beschäftigt, immer wieder gefragt. Und wenn dann etwas nicht wie geplant läuft, ist es schnell mal too much. Es geht wieder nicht mehr. Wir laufen alle auf einer immer dünner werdenden Eisschicht. Und auch wenn sie noch nicht eingebrochen ist, ich laufe immer noch auf dieser Eisschicht, fühlt es sich einfach nicht so gut an, darauf zu gehen. Und ich finde, das ist so typisch. Ich bin letzte Woche in der Lenzer Hai mit ein paar von der Gemeinde. Und der Heidsee ist nur zur Hälfte zugefroren. Es hat niemand die Idee gehabt, auf den Heidsee zu laufen. Obwohl die Hälfte zugefroren war. Das ist einfach, Und früher haben wir können, auf dem Bodensee, hat es Seegefrieren nicht gegeben. Und wir sind einfach darüber gelaufen, eine Gewissheit nicht zusammen. Finde ich auch, es hat sich etwas verändert in der Welt. Auch dort. Wir sind grundsätzlich angespannter unterwegs und wir können dem nicht ausweichen. Alle probieren es, das ungute Gefühl irgendwie zu verarbeiten, wegzustecken. Aber wir tragen es alle wie einen Rucksack mit. Jetzt, was meint ihr? Gibt es etwas zu dem Thema in dem antiken Buch unserer Bibel, wenn das ja eine neue Erscheinung ist? Hat die Bibel dazu etwas zu sagen? Also wenn ihr ja sagt, rede ich weiter und sonst gehen wir heim. Es hat eine super Geschichte dazu. Eine von meinen Lieblingsstellen. Eine Geschichte, sie wird durchlebt. Die Bibel erzählt durch Geschichten von Menschen, die unterwegs sind auf der Erde und irgendwie kommt Gott dazu. Das sind nicht, interessanterweise, nicht alles jubelnde Menschen in der Bibel. Also man muss sich nicht verurteilen, wenn man nicht die ganze Zeit jubelt. Wir können ja sagen, ja, als Christen haben wir ja nur Grund zum Jubeln. Wir haben es auch in dem Lied, oder? Eigentlich haben wir einen grossen Gott, yeah. Und doch hebt uns die Bibel ganz viele Menschen vor Augen, die strugglen. Also, wenn ihr am Strugglen seid, ihr seid in guter Gesellschaft. Verurteilt euch nicht. Sogar der grosse Prophet Elia hat so etwas durchgemacht. Der hat kurz vorher, bevor unsere Geschichte kommt, einen riesen Triumph erlebt. Er ist gegen 850 Gegenpropheten von Aschera und Baal angetreten. Die haben einen Wettbewerb gemacht, einen Gebetswettstreit. Und auf der Seite von diesen Propheten ist dann auch noch die ganze Staatsmacht, der König Ahab und Isabel, die haben gefeiert für die anderen, nicht für ihn. Und der Gebetswettkampf, da sind die Prophetenmenge, das muss man sich vorstellen, 850 Leute. In dieser Kirche passen jetzt ungefähr 300 rein, oder? Also eine ziemlich dichte Masse da. Und die haben gebetet, die haben geschaut, die haben getanzt, die haben sich geritzt, um Gott gefällig zu machen, damit das endlich mal oben runter ein Feuer auf dem Himmel runterfällt. Also ein riesen Lärm muss das gewesen sein. Und dann der kleine Elia da, allein. Und er hat das aber geschafft. Und aus dem Hexenkessel ist er überraschenderweise lebend und bestärkt rausgegangen. Er hat gewonnen. Und dann passiert etwas Erstaunliches. Er macht keine Party. Er lädt niemanden ein für so einen Triumph oder was so. Im Gegenteil, wo er hört, dass Königin Isabel nach Rache sinnt, bricht er zusammen. 1. König 19. Elia geriet in Angst, machte sich auf, er ging weg, um sein Leben zu retten. Er kam nach Beersheba in Juda, ließ dort seinen Diener zurück, ging selbst eine Tagesreise weiter in die Wüste hinein, setzte sich dort unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte, nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Das sind also seine letzten Worte. Ich bin nicht besser als meine Väter. Ich finde, das ist sehr sorgfältig erzählt. Was sagt das über Elia aus? Ich bin nur gut, mein Leben ist nur gut, wenn ich besser bin als der und der, als die Väter, also das heisst Vorbilder, die sie haben. Mit dem inneren Wissen hat er sich gepeitscht und hat sich übernommen. Okay, jetzt ist er leer. Er ist eingeschlafen. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach, sagt er recht, tu nicht so blöd, oder red nicht so dummes Zeug, oder riss dich am Riemen. Nein, steh auf und iss. Als Elia um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank. So, ist wieder gut? Nein. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, jetzt nimm dich mal zusammen. Nein, wieder kein Vorwurf. Er sagt, steh auf und iss. Sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch die Speise gestärkt 40 Tage, 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Dort verkroch er sich in einer Höhle, um darin zu übernachten, schon wieder schlafen. Weit ab von allem Geschehen. Was macht er dort? Schlafen. Das Wort des Herrn erging an ihn. Was willst du hier, Elia? Auch jetzt immer noch kein Vorwurf, sondern eine Zuwendung. Eine Frage, die Elia jetzt nutzen kann, um endlich mal rauszulassen, was sie ihm schafft, was ihn da alles so bewegt, was ihn hierher gebracht hat. Was willst du da? Mit da ist nicht der Berg Horeb gemeint, sondern der Ort ist im Herz. Wieso bist du in dieser Leere jetzt angekommen? Und da kommt eine gewaltige Ladung an Frust raus. Jetzt kann er mal reden. Er sagte, mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für dich, den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ist ja löblich, oder, was er da macht. Aber was hat es gebracht? Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Das stimmt nicht, das entspricht nicht der Wahrheit. Es sind noch andere übrig geblieben, aber im Elia drin herrscht jetzt einfach eine andere Wahrheit. Ich bin total allein. Das ist seine Wahrheit, auch wenn sie nicht stimmt, objektiv. Seine Wahrheit ist es und die beherrscht ihn jetzt. Und darum will er auch allein sein. Er sieht das einfach in seiner Ermüdung nicht, ist blind dafür. Gott wird ihm das noch aufzeigen, aber noch nicht sofort. Zuerst braucht Elia noch etwas anderes. Der Herr antwortete, komm heraus und stell dich auf den Berg. Und da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Stellt euch das vor, ein Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Das sind alles Beispiele, wuchtige Beispiele, wo man könnte sagen, so majestätisch ist Gott. Und genau das hat Elia dann noch nicht gebraucht. Er hat etwas gebraucht, wo er alleine kann. Wo näher ist als so ein Feuer oder ein Erdbeben. Kein äußeres Zeichen. Er hat irgendeine Zuwendung gebraucht. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Und als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Da kommt Elia eine eindrückliche Lektion über. Eine Privatlektion. Er muss nichts tun, nur zuschauen, staunen, bis er weiss, jetzt ist Gott nicht der ferne, laute, majestätische Gott, sondern der nahe. Er ist so nahe, dass er flüstern kann. Elia merkt, dass er nicht mehr allein ist. Und so wendet er sich dann jetzt auch Gott zu. Und da vernahm er eine Stimme, die ihm zurief: Was willst du hier, Elia? Kommt dir ja bekannt vor. Das ist genau die Frage, die er vorher schon mal gehört hat. Und er hat sie nicht wirklich so beantwortet. Er hat nur gejämmert. Er ist im Klagemodus. Elia merkt es auch schon gerne, dass die Frage zum zweiten Mal kommt. Aber jetzt antwortet er. Und er antwortet genau gleich wie beim ersten Mal. Wörtlich. Er antwortete: Mit Leidenschaft bin ich für dich, den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Also er ist immer noch am Jammern. Aber jetzt, glaube ich, darum ändert es sich nachher, weiss er, dass er gehört wird. Vorher hat er ins Leere rausgejammert. Und jetzt, nachdem er das Säuseln gehört hat, die Nähe von Gott, kann er das jemandem geben. Er ist nicht mehr allein übrig geblieben. Es könnte ja sonst ewig weitergehen mit dem Frage-Antwort-Spiel. Aber jetzt weiss Elia, dass seine Not gehört worden ist. Beim ersten Mal scheint es, als ob er ins Leere rausjammert. Beim zweiten Mal hat er es bei seinem Gott, für den er ja gekämpft hat, und wo jetzt so nahe zu ihm gekommen ist, dass er sogar das Flüstern gehört, kann er das deponieren. Und das entlastet ihn. Das öffnet ihn wieder fürs Leben. Er ist wieder ansprechbar. Und das macht Gott jetzt auch. Jetzt spricht er ihn an. Nicht mehr mit der Frage. Der Herr antwortet ihm: Geh deinen Weg durch die Wüste zurück, begib dich nach Damaskus. Bist du dort angekommen, salbe Hasael zum König über Aram. Das hat Job beim Propheten gehabt. Jehu, den Sohn Nimschis, sollst du zum König von Israel salben. Und Elisha, den Sohn Schaphats, salbe zum Propheten an deiner Stelle. Ist aufgefallen, kein einziger Vorwurf, sondern Essen und Trinken, Zeit zum Schlafen, viel Geduld, Zuhören, Zuwendung. Das ist sehr vorbildlich. Das können wir von Gott lernen, wenn wir auch in so Situationen kommen, wo wir über da treffen, wo depressiv verstimmt ist. Erst am Schluss dann ein Auftrag. Ja, Elia kommt noch ein Auftrag über. Er kommt noch einmal zu spüren über, dass Gott ihn immer noch brauchen kann und will. Und dann darf er auch dem Moses Amt weitergeben, dem Elisha. Das ist möglich, denn er ist ja nicht als Einziger übrig geblieben. Die Wahrheit dürfte Elia jetzt auch noch sehen. Ich finde die Geschichte Hammer. Wenn ich selber am Abtauchen bin, und das wird 100 pro immer wieder passieren, dann kann ich die Geschichte so lesen, dass ich mich in Elia hineinversetze. 1. König 19. Und dann tut sie mir gut, die Geschichte. Denn Gott kommt ganz nah zu mir, flüstert nach, und ich erfahre, dass er nicht nur mit dem Happy Andreas unterwegs ist, dass er erst recht mit dem hilflosen, düster blickenden Andreas in Berührung sein will. Dann erst recht. Und das ist die gute Nachricht. Denn wenn ich ihn brauche, dann ist er nicht am Verurteilen. Dann kommt er ganz, ganz nah. Ich lese die Geschichte also für mich. Ich kann sie aber auch so lesen, dass ich von Gott lerne, wie man mit Menschen umgeht, die depressiv verstimmt sind. So Begegnungen werdet ihr 100 pro in eurem Leben antreffen. Das würde euch das gesellschaftliche Leben einbrocken. Sind eure Nächsten geduldige Zuhörer. Stärkt sie, indem ihr euch flüstern euch zuwendet. Lasst euch nicht abziehen. Das ist ein bisschen Gefahr, dass man auch so fest mitleidet, dass man auch nicht mehr, kein Licht mehr sieht. Lasst euch nicht abziehen, bleibt aber auch nicht gleichgültig. So über den Spruch, der da vorne steht, alles geschehe in Liebe. Ich fasse jetzt zusammen. Der Elia, der erfährt, dass Gott dort ist, wo er ist. Egal wie leer oder voll es im Elia ist, Gott ist ein Flüstern entfernt. Und so lade ich euch ein, jetzt in die Worship zu gehen, die wir jetzt haben, mit der Zuversicht, dass Gott uns, unsere Höhle findet und hört. Und dass wir dieser Wahrheit begegnen dürfen. Dass wir unsere Wahrheit, die sagt, wir sind allein, wir sind im Loch, wir sind nichts, dass wir die können wegbeten, weglassen, indem wir die Texte hier hören, vielleicht mitsingen. Das sind alles Gebete, die uns mit Gott verbinden wollen. Wer auch noch gerne für sich beten lassen will, der Memphis, ist der schon dort hinten, oder? Wo ist er? Ist er schon dort? Ah, da ist er. Aber du bist nicht dort hinten, wärst du parat, gell? Hat zumindest Licht, man findet dich dort hinten, gell? Also können wir während der Worship-Zeit kann man auch für sich beten lassen bei Memphis. Amen.